Heute haben wir Totensonntag. Den Tag im Jahr, an dem man ganz besonders an die Verstorbenen und an deren Angehörige denkt. Wir haben aber auch Ewigkeitssonntag. Den Tag im Jahr, an dem man, gewissermaßen auch an die Verstorbenen denkt. Oder besser, es ist der Tag, an dem man daran denkt, was mit den Verstorbenen geschieht, die ihre Ewigkeit bei Gott verbringen. Wir haben also heute gewissermaßen einen Doppelfeiertag. Als Ewigkeitssonntag blickt er voraus auf die Wiederkunft Christi und auf das Leben im Reich Gottes. Als Totensonntag ist er dem Gedenken an die Verstorbenen und dem Trost für die Trauernden gewidmet. Letztlich ist es natürlich so, dass sich beide Themen überschneiden. Denn der größte Trost für die Trauernden ist die Wiederkunft Christi. Zumindest dann, wenn die Verstorbenen zu Christus gehören. Denn dann wissen wir, sie sind im Himmel. Aber was wissen wir über den Himmel? Wie sieht es im Himmel aus? Im 19. Jahrhundert war das vorherrschende Bild des Himmels ein viktorianischer Garten. Die Autorin Elizabeth Stuart Phelps beschrieb den Himmel im Jahre 1868 in einem ihrer Romane als ein Haus, das aus kunstvoll getäfelten Häusern gebaut war, mit Blumen, Vögeln und einem feinen Hund, der sich auf den Stufen sonnt. Ein schönes Bild, ne? Ob der Himmel so aussieht, keine Ahnung, aber ein schönes Bild. Als Billy Graham 1950 mit dem Predigen begann, da beschrieb er den Himmel, indem er sagte: Wir werden um den Kamin herumsitzen und Feste feiern. Die Engel werden sich um uns kümmern und wir werden die goldenen Straßen in einem gelben Cadillac Cabriolet entlangfahren. Später bereute er wohl, es so gesagt zu haben. Aber so versuchen Menschen, sich den Himmel vorzustellen. Aber was wissen wir wirklich über den Himmel? Wie sieht's im Himmel aus? Das Erste, was uns diesbezüglich klar sein muss, ist, der Himmel ist real. In Offenbarung 21, in den Versen 1 und 2, da schreibt Johannes: Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Das Wort Himmel, das taucht in diesen Versen mehrmals auf. Und das kann dabei etwas verwirrend sein. Zur Zeit des Johannes, da bezog sich Himmel und Erde gewissermaßen auf das, was wir Universum nennen. So ist in Offenbarung 21, Vers 1, der erste Himmel und die erste Erde, das Universum, in dem wir leben. Dieses Universum wird nicht ewig bestehen. Es wird vergehen. Unsere ewige Heimat dagegen ist ein neuer Himmel und eine neue Erde, die von Gott für uns geschaffen werden. Diese neue ewige Heimat, sie ist real. Aber ihre genaue Beschaffenheit ist ein Geheimnis, das nur Gott bekannt ist. Alles, was wir über unser zukünftiges Zuhause wissen können, ist das, was uns der Heilige Geist in der Bibel offenbart. Ganz besonders in der Offenbarung. Das Buch der Offenbarung hält nämlich eine Vision des Himmels fest, die dem Apostel Johannes gegeben wurde. Johannes beschreibt seine Vision in Offenbarung 21. Und dort lesen wir in Vers 2, das, was ich vorhin schon gelesen habe: Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. So, hier bezieht sich Himmel jetzt auf den besonderen Ort in der Schöpfung Gottes, an dem Gott in Macht und Herrlichkeit thront. In Psalm 103, Vers 19 erklärt uns König David nämlich: Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Gott regiert im Himmel. Und von dort kommt Johannes zufolge das neue Jerusalem herab. Aber das Schöne ist, Gott ist allgegenwärtig. Immer und überall präsent. Er ist also immer in der Nähe. Unser Problem ist nur, dass wir nicht immer spüren, dass er da ist. Aber Jesaja 57, Vers 15 zeigt, dass Gott uns nahe ist, wenn wir ihn in unsere Nähe lassen. Dort lesen wir nämlich: Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagene und demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Gott wohnt im Himmel. Aber auch bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind. Dennoch erscheint uns Gott zu oft sehr weit weg zu sein. Und weil das so ist, etablierte er Jerusalem als eine heilige Stadt. Ein Ort, an dem seine Gegenwart und seine Herrschaft über sein Volk gefeiert werden konnte. Jerusalem war der Ort, an dem Gottes gesalbter König inthronisiert wurde und an dem Gott im Tempel anwesend war. Auch in der Vision des Johannes von einem neuen Himmel und einer neuen Erde gibt es ein neues Jerusalem, in dem Gott als König regiert. Es ist eine heilige Stadt, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Diese heilige Stadt, das muss ich jetzt einfach so sagen, diese heilige Stadt, sie liegt jenseits unseres Vorstellungsvermögens. Und wohl auch jenseits der Beschreibungsfähigkeiten des Johannes. Es scheint mir zumindest so, als hätte er versucht, uns etwas zu beschreiben, was eigentlich unbeschreiblich ist. Johannes hat sich bemüht, uns das wiederzugeben, was er sehen konnte. Aber wenn ich diesen Text lese, dann denke ich immer wieder, er hat nicht die richtigen Worte gefunden. Kein Vorwurf an ihn, sondern es gab keine Worte, mit denen er dieses wunderbare Jerusalem, das er gesehen hat, beschreiben konnte. Er hat es versucht. Er schreibt in Offenbarung 21 in den Versen 10 bis 21 folgendes. Er schreibt dort: Und er führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, herniederkommen aus dem Himmel von Gott. Die hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall. Sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore und auf den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, nämlich die Namen der 12 Stämme der Israeliten. Von Osten 3 Tore, von Norden 3 Tore, von Süden 3 Tore, von Westen 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und auf ihnen die 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Und der mit mir redete, hatte einen Messstab, ein goldenes Rohr, um die Stadt zu messen und ihre Tore und ihre Mauer. Und die Stadt ist viereckig angelegt und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr, 12.000 Stadien. Die Länge und die Breite und die Höhe der Stadt sind gleich. Und er maß ihre Mauer 144 Ellen nach Menschenmaß, das der Engel gebrauchte. Und ihr Mauerwerk war aus Jaspis und die Stadt aus reinem Gold, gleich reinem Glas. Und die Grundsteine der Mauer um die Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelsteinen. Der erste Grundstein war ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sarder, der siebte ein Chrysolith, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. Und die 12 Tore waren 12 Perlen. Ein jedes Tor war aus einer einzigen Perle. Und der Marktplatz der Stadt war aus reinem Gold wie durchscheinendes Glas. Könnt ihr euch das vorstellen? Nee, ne? Ist das eine exakte Beschreibung des Himmels? Sind die Straßen mit reinem Gold gepflastert? Bestehen die Tore aus einzelnen riesigen Perlen? Und schon möglich. Ich kann das nicht sagen. Der Heilige Geist, er strapaziert hier förmlich unsere Vorstellungskraft. Denn diese Stadt, sie ist wunderbar, jenseits unserer kühnsten Träume. Oder könnt ihr versuchen, euch das vorzustellen? Schon alleine die Ausmaße der Stadt sind unvorstellbar. Johannes beschreibt sie als quadratische Stadt, deren Länge und Breite 12.000 Stadien beträgt. Umgerechnet wären das etwa 2.200 Kilometer. Eine wirklich unvorstellbare Fläche. Und noch unvorstellbarer wird es, als Johannes erklärt, dass nicht nur die Länge und die Breite der Stadt 2.200 Kilometer betragen, sondern auch deren Höhe. Das klingt nach einem unglaublich großen Würfel. Wie stellt ihr euch das vor? Gibt es in dem Würfel Tausende von Stockwerken? Oder unglaublich hohe Decken? Wäre mit dem Heizen schwierig. Oder Wohnungen, die 2.200 Kilometer weit übereinander gestapelt sind? Ich habe keine Ahnung. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber wie gesagt, ich glaube, selbst Johannes, der es vor sich sehen konnte, konnte es sich nicht richtig vorstellen. Und er hat sein Bestes gegeben, uns das irgendwie weiterzugeben. Und er konnte es trotzdem nicht in Worte fassen. Denn für uns ist es einfach nur unvorstellbar. Wir können nur versuchen, uns ein unzulängliches Bild davon zu machen. Und dennoch möchte uns Gott mit dieser unfassbaren Beschreibung etwas über unsere himmlische Heimat sagen. Was wissen wir über unsere himmlische Heimat? Wir wissen, dass unsere ewige Heimat eine völlig neue Schöpfung sein wird. Denn Offenbarung 21 weist auf eine neue Schöpfung für das Volk Gottes hin. Wir lesen von einem neuen Himmel und von einer neuen Erde. Und wir lesen davon, dass Gott im Zentrum dieser neuen Schöpfung stehen wird. Aber es gibt noch ein paar Dinge mehr, die wir über unsere neue Heimat erfahren können. Und das Beste ist, es wird alles bestens sein. Und 2. Petrus 3, Vers 13 heißt es, wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. In unserer ewigen Heimat regiert die Gerechtigkeit. Alles wird recht sein, gut, gerecht und bestens. Alles wird bestens sein, angefangen bei unserer Beziehung mit Gott. In Offenbarung 21, Vers 3 schreibt Johannes, und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Hier muss ich erstmal noch mal einen kurzen Rückblick machen. Als das Volk Israel damals aus Ägypten auszog, da befahl Gott Mose, die Stiftshütte zu bauen. Ein Zelt, in dem Gottes Herrlichkeit in der Mitte des Lagers wohnen sollte. Immer wenn sich das Volk fragte, ob Gott wirklich bei ihnen war, dann konnten sie die Stiftshütte ansehen und schon wussten sie, ja, Gott ist da. Gott wohnt unter uns. Das klingt doch gut, oder? Und dennoch konnte das einfache Volk nicht in die Gegenwart Gottes treten. Selbst die Priester durften die Stiftshütte nur betreten, wenn Gott es erlaubte. Als Aarons Söhne Nadab und Abihu eines Tages beschlossen, auf eigene Faust in die Stiftshütte zu gehen und ein Räucheropfer darzubringen, obwohl es Gott nicht erlaubt hatte, da wurden sie vom Feuer verzehrt. Man durfte nicht einfach so in die Gegenwart Gottes treten. Gott war unter ihnen, aber die Herrlichkeit Gottes konnte von keinem Menschen in ihrer ganzen Fülle gesehen werden. Selbst als Mose darum bat, Gottes Herrlichkeit zu sehen, durfte er nur hinter Gott herblicken. Sein Angesicht durfte nicht einmal Mose sehen. Mose, der sogar als Freund Gottes bezeichnet wird. Später wurde die Stiftshütte durch den Tempel in Jerusalem ersetzt. Die Menschen gingen in den Tempel, um Gott nahe zu sein. Wir lesen davon in Psalm 84, Vers 3. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Näher als im Tempel konnte man Gott nicht kommen. Aber betreten werden durften nur die äußeren Höfe des Tempels, nur der Vorhof. Es war nicht möglich, Gott ganz nahe zu sein. Aber wie sieht's im neuen Jerusalem aus? Wir haben von der Hütte Gottes bei den Menschen gelesen. Gott wird bei uns wohnen. Er wird bei uns sein. Wird es also wieder so sein wie im alten Jerusalem? Ein Tempel, in dem Gott wohnt? Nein, es wird viel, viel besser sein. In Offenbarung 21 lesen wir in den Versen 22 und 23. Und ich sah keinen Tempel darin. Denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Und ihre Leuchte ist das Lamm. Im neuen, himmlischen Jerusalem wird es keinen Tempel geben. Es wird kein Tempel nötig sein, denn Gott ist immer in unmittelbarer Nähe, ohne trennende Tempelwände. Natürlich ist Gott auch jetzt schon immer in unserer Nähe. Er ist allgegenwärtig. Sein Geist lebt in uns. Wir können jederzeit beten. Und er hört uns. Aber unsere Beziehung zu ihm ist irgendwie gestört. Und wir sehnen uns nach einer beständigen Verbindung zu Gott. Jesaja beschreibt in Jesaja 65, Vers 24, wie so etwas aussehen kann. Er schreibt dort, und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir werden nicht beten und dann lange auf eine Antwort warten müssen, wie wir es hier manchmal haben. Wir können uns an Gott wenden und bekommen eine Antwort noch während wir reden. Ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Wir werden eine beständige Verbindung mit Gott haben. Uneingeschränkte Kommunikation. So wird es im Himmel sein. Unsere Beziehung zu Gott wird bestens sein. Aber nicht nur unsere Beziehung zu Gott wird bestens sein. Auch unser ganzes Leben wird sich verändern. Zum Besseren. Weiter heißt es in Offenbarung 21 in Vers 4 dann nämlich, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Wenn wir über unser Leben hier auf der Erde nachdenken, dann werden wir schnell feststellen, dass nicht immer alles gut ist. Manchmal sind wir krank, deprimiert, unzufrieden, einsam, ängstlich, besorgt, verzweifelt. Aber all das wird in unserer neuen Heimat der Vergangenheit angehören. Denn in unserer ewigen Heimat wird das Leben bestens sein. Natürlich können wir uns auch das können wir uns nicht wirklich vorstellen. Aber Gott wird unsere Tränen abwischen. Es wird kein Leid und keinen Tod mehr geben. Der Apostel Paulus, er hat in 1. Korinther 15, Vers 26 geschrieben, der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Der Tod selbst wird vernichtet. Er wird keine Macht mehr über uns haben. Unser Leben wird nicht plötzlich enden. Wir werden ewig leben. Ewiges Leben in unmittelbarer Gemeinschaft mit Gott. Und nicht nur das. In Offenbarung 22, in den Versen 1 und 2, schreibt Johannes: Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens. Die tragen 12-mal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Dort werden also Bäume des Lebens stehen, was erneut auf ewiges Leben hinweist. Und ihre Blätter dienen zur Heilung der Völker. Aber was heißt Heilung der Völker? Nun, zunächst mal können wir das Wort Heilung einfach wörtlich nehmen. Wie schon gesagt, es wird keine Krankheiten mehr geben. Und das alleine sorgt schon dafür, dass das Leben dort im Himmel unglaublich viel besser sein wird als hier auf dieser Erde. Ich denke aber, man kann unter der Heilung der Völker auch verstehen, dass es so etwas wie Krieg nicht mehr geben wird, da die Beziehungen der Völker geheilt sind. Doch da zählt eben noch weitaus mehr dazu. Es wird keine unfreundlichen Worte oder Mobbing mehr geben, keine Missverständnisse, keinen Egoismus und keine Gier, keine Scham, sondern totales Vertrauen, keine Eifersucht, keine Hintergedanken und keine lästigen Angewohnheiten oder frustrierenden Eigentümlichkeiten mehr. Gerechtigkeit wird das Leben prägen. Kinder werden nicht durch schlechte Gesundheit, Missbrauch, Vernachlässigung oder Armut zum Unglück verdammt sein. Die Menschen werden nicht mit der Aussicht auf Krebs, Demenz oder vorzeitigem Tod konfrontiert werden. Es wird keine Ängste, keine Depressionen und auch keine Langeweile geben. In unserer ewigen Heimat wird das Leben wirklich bestens sein. So, wie Gott sich das für uns Menschen eigentlich schon immer vorgestellt hat. Das werden wir im Himmel vorfinden. Und das wäre natürlich nicht möglich, wenn nicht auch die zwischenmenschlichen Beziehungen bestens sein würden. Stellt euch einmal den besten Familienurlaub aller Zeiten vor, bei dem alle miteinander auskommen. Oder stellt euch ein Team vor, das sich nie streitet und sich immer gegenseitig unterstützt. Oder Freunde, mit denen man nie müde wird, zusammen zu sein. Wir können es uns nur vorstellen, weil es so selten ist. Wir ertappen uns doch eigentlich selbst immer wieder dabei, dass wir sowas sagen wie: Ich liebe diese Menschen, aber manchmal machen sie mich verrückt. Vielleicht geht's euch so mit euren Eltern oder Kindern. Selbst Menschen, die wir sehr lieben, haben Fehler. Genauso wie wir auch. Stellt euch mal vor, ihr geht zur Beerdigung einer alten Witwe, deren Ehemann schon vor längerer Zeit gestorben ist. Ich glaube, in einer solchen Situation ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr so etwas hört wie: Es ist traurig, dass sie gestorben ist, aber wenigstens sind Mama und Papa jetzt wieder zusammen. Jetzt mal ganz im Ernst, ist das wirklich eine so gute Sache, wenn die einfach so wieder zusammen sind? Denn wenn sich die Kinder später zum Essen treffen, dann lachen sie vielleicht darüber, dass Papa nie zuhörte und immer Recht haben musste und dass Mama ständig nörgelte und ihren Mann immer korrigierte. Ihr kennt Familien, ne? Wenn sie für immer zusammen sind, wird dieses Muster dann für alle Ewigkeit anhalten? Werden sie sich auch weiterhin ignorieren oder korrigieren und aneinander rumnörgeln? Ganz bestimmt nicht. Das wäre nicht bestens. Denn das Wunderbare am Himmel ist, dass die zwischenmenschlichen Beziehungen tatsächlich von echter und umfassender Liebe geprägt sein werden. Alle Kinder Gottes, ob verheiratet oder nicht, mit einem treuen Ehepartner gesegnet oder betrogen, zu jung verwitwet oder unter einer Trennung leidend, sie alle werden für immer enge und erfüllende Beziehungen genießen. Die Beziehungen werden bestens sein. Und warum? Weil die Menschen in unserer ewigen Heimat bestens sein werden. Denn jetzt mal ganz ehrlich. Bei einigen Leuten ist die Vorstellung, dass sie gemeinsam mit uns im Himmel sein werden, doch schon ein wenig irritierend, oder? Manche Leute gehen uns auf die Nerven. Andere sind manipulativ, unehrlich, gefühllos oder unfreundlich. Wieder andere sind einfach nur komisch. Oder wir selbst sind komisch. Und all das, obwohl sie auch Christen sind. Wenn jeder im Himmel eine Villa oder von mir aus ein Zimmer bekäme, da könnten wir uns wahrscheinlich einige Leute vorstellen, die wir lieber nicht als Nachbarn hätten, oder? Also ich meine ja nur, ihr grinst. Also glaube ich, bei euch geht's ähnlich. Wie kann denn dann das ewige Leben bestens sein, wenn man solche Nachbarn hat? Als wir über die heilige Stadt, das neue Jerusalem, sprachen, da haben wir etwas Wichtiges übersprungen. Seht euch nochmal Offenbarung 21, Vers 2 an. Dort steht: Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Städte, Straßen und Gebäude werden normalerweise nicht mit einer Braut verglichen. Und umgekehrt solltet ihr eure Frau vielleicht auch besser nicht unbedingt mit einem Haus vergleichen. In der Bildersprache der Vision des Johannes darf die Braut aber nicht nur als ein Ort verstanden werden. Sie ist Gottes Volk. Und wie wird uns diese Braut beschrieben? Sie erscheint nicht in alten, schmutzigen Klamotten zur Hochzeit. Stattdessen ist sie bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Das bedeutet, wir werden verwandelt, gereinigt, vollendet und erneuert werden, bevor wir für immer in die Gegenwart des Herrn treten. Wir werden bestens gemacht. Und wie das aussieht, können wir ein Stück weit auch schon aus Matthäus 22 herauslesen. Jesus erzählt dort ein Gleichnis von einem König, der eine Hochzeitsfeier für seinen Sohn ausrichtete. Nachdem die eigentlich geladenen Gäste nicht kommen wollten, lud er irgendwelche Leute von der Straße ein. Und die kamen auch. Und dann lesen wir in Matthäus 22 in den Versen 11 bis 13: Da ging der König hinein, sich die Gäste anzusehen, und sah da einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches Gewand an, und sprach zu ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern: Bindet ihm die Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus, da wird Heulen und Zähneklappern sein. Warum hat der König das gemacht? War das nicht unfair von dem König, wenn er erst Leute einlud und sie dann wieder rausschmiss? Noch dazu bei Leuten, die sich eben keine teuren Klamotten für so ein schickes Fest leisten konnten. Etwas klarer wird es, wenn wir an einen der Bräuche der damaligen Zeit denken. Könige wollten bei ihren Feiern damals keine unangenehmen Überraschungen haben. Außerdem wollten sie, dass ihre Feste so schön wie irgendwie möglich waren. Und daher war es für Könige üblich, ihren Gästen angemessene Feierkleider zu schenken. Das sorgte dafür, dass sich keiner für sein Aussehen schämen musste und dass das Fest auf jeden Fall bestens war. Der König hatte also alle seine Gäste mit Festkleidern ausgestattet. Und ganz ähnlich wird es im Himmel sein. Gott ist es, der die Braut schmückt. Er sorgt dafür, dass alles schön und bestens ist. Er bereitet uns Menschen darauf vor. Aber wie bereitet er denn Menschen darauf vor? In Offenbarung 7 erhascht Johannes einen Blick auf verschiedene Christen im Himmel. Und er schreibt in Offenbarung 7 in den Versen 13 und 14: Und einer der Ältesten fing an und sprach zu mir: Wer sind diese, die mit den weißen Kleidern angetan sind? Und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm: Mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Diese sind's, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. der Makel und die Verdorbenheit der Sünde müssen weggewaschen werden. Wasser kann das nicht. Das kann nur das Blut Jesu, das am Kreuz für uns vergossen wurde. Wenn wir zu ihm kommen, um Vergebung und Veränderung zu erbitten, dann wird er uns reinigen und er wird uns auf das Leben bei ihm vorbereiten. Diese Vorbereitung beginnt, wenn wir Jesus Christus als Herrn und Erlöser annehmen. Und sie ist die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt in den Himmel hinein dürfen. Denn in Offenbarung 21, Vers 8 steht: Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Wir müssen also richtig angezogen sein, um in den Himmel zu kommen. Und die richtige Kleidung, die saubere Kleidung, kriegen wir nur durch das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Das ist die Vorbereitung. Sie beginnt damit, dass wir unsere Schuld bei Jesus abgeben. Und dort im Himmel endet die Vorbereitung dann, wenn wir schließlich in unsere ewige Heimat einziehen. Denn dann werden auch die Menschen, die dort sein werden, bestens sein. Wie wird es also im Himmel aussehen? Vieles weiß ich nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber was ich weiß, ist, dass es wirklich bestens wird. Der Himmel wird unbeschreiblich und unfassbar schön sein. Er ist ein Ort, an dem wir uneingeschränkten Kontakt mit Gott haben werden. Wir werden ein Leben leben, das von all unseren irdischen Ängsten, Sorgen und Leiden befreit ist. Ein ewiges Leben in der Gegenwart Gottes, mit all den Segnungen, die er uns geben möchte. Und es wird ein Leben sein, in dem wir selbst und all die Leute in unserer Umgebung tatsächlich in Frieden und Harmonie miteinander umgehen können, weil alle, die dorthin kommen, durch Jesu Blut gereinigt wurden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich freue mich drauf. Ich will dahin. Und ich hoffe, ihr auch. Und wenn ihr gerne dorthin möchtet, dann denkt daran, bereits hier auf der Erde die Vorbereitungen dafür zu beginnen. Lasst euch von Gott reinigen und mit neuer Kleidung ausstatten, damit ihr euch voller Zuversicht auf eure himmlische Heimat freuen könnt. Und wenn ihr das tut, dann könnt ihr den Totensonntag nutzen, um den Ewigkeitssonntag zu feiern und euch auf das zu freuen, was nach dem Tod kommt. Denn im Himmel wird alles bestens sein. Amen.